Zur rauen Winterzeit saß wohl manch altes Mütterchen in der Schummernis, Dämmerstunde, gemütlich erzählend, umringt von aufmerksamen Zuhörern am warmen Ofenplatz. Und sie alle folgten, voll Spannung, ihren so glaubhaft vorgetragenen Berichten über irgendeine alte Mär aus längst vergangenen Tagen, über Spuk- und Gespenstererscheinungen, über das Treiben der Hexen und anderer unheimlicher Wesen. So zunächst die eigenartige Sage von der Entstehung der im Deister befindlichen Teufelsbrücke. Vor alten Zeiten lebte in Rodenberg ein gräflicher, für die Deisterwaldung bestallter Wildschutzjäger mit Namen Dagobert. Pflichtgetreu in seinem Amt und Dienst durchstreifte er fast täglich sein weit ausgedehntes Schutzgebiet. So auch eines Tages, als er im Grover Holze zur Dahlgrund hinabstieg. An der Dahlgrundbeke angelangt, erblickte er am jenseitigen Hang einen Hirschbock, legte sofort sein treffsicheres Rohr an und der Hirsch brach tödlich getroffen zusammen. Da aber die sonst so leicht durchschreitende Dahlgrundbeke infolge eines kurz zuvor niedergegangenen Wolkenbruchs zu einem brausenden Sturzbach angeschwollen war, so konnte Dagobert an seine Jagdbeute nicht herankommen. Als er nun ratlos nach dem erlegten Hirschbock hinübersah, da trat plötzlich aus dem Gebüsch ein rotbärtiger Mann hervor, angetan mit rotem Rock und einem schwarzen, mit roter Hahnenfeder gezierten Hut. An dem Pferdefuß, den glühenden Augen und dem heißen Schwefelgeruch merkte Dagobert sofort, dass er es mit dem leibhaftigen Satanas zu tun hatte. Aber als echter Jägersmann kannte er keine Furcht. Da sprach der Rote: »Dagobert, ich will zur Stelle eine Brücke bauen, dass du hinüberkommen und dir den Hirschbock langen kannst, und begehre für diesen guten Dienst weiter nichts, als dass du mir die Macht zubilligst, dich, sobald du mich mit lauter Stimme darum anrufen wirst, in mein Reich zu holen. So du aber diesen Wunsch niemals aussprichst, kannst du unbedrängt als ein guter Christenmensch leben und sterben.« Dagobert, der in seiner schlichten Einfalt die List des Teufels nicht durchschaute, ging unbedenklich auf diesen Handel ein, umso mehr, da er dem Verführer gegenüber keinerlei Verpflichtungen übernahm, die sein Seelenheil gefährden konnten. Er sprach deshalb: »Top, ich bin's zufrieden.« Darauf stieß der Teufel mit seinem Pferdefuß dreimal kräftig auf den Erdboden, und alsbald kamen zwei dicke Holzbohlen zum Vorschein, welche er aus dem Gestrüpp herauszog und trotz ihrer gewaltigen Schwere mit leichter Mühe hob und nebeneinander von einem zum anderen Ufer über dem brausenden Bach legte. Dann aber war der unheimliche Geselle ohne Gruß unter Zurücklassung eines blauen Schwefeldunstes in dem dichten Gebüsch verschwunden. Dagobert überschritt nun ohne Zögern den fest und sicher liegenden Steg, schleppte den erlegten Hirsch nach Rodenberg hinab und lieferte denselben im Schlosse an den Amtmann ab, dem er auch gleichzeitig sein Erlebnis im Deister berichtete. Der Amtmann aber wurde sehr zornig, dass er sich mit dem Belzebub näher eingelassen hatte, und warnte ihn auch nicht wenig vor dessen listigen Anschlägen. Gar bald war die Geschichte allgemein bekannt und groß war der Zulauf nach der Gorower Dahlgrund, denn ein jeder wollte den von dem Teufel errichteten Steg mit eigenen Augen schauen. Derselbe wurde auch, da er die beiden hohen Ufer des Waldbaches verband, für die Folge viel genutzt. Ein Jahr war seitdem vergangen. Da saß eines Abends der vielgenannte Schutzjäger im Kreise fröhlicher Zecher am großen Biertisch der Braustube und erzählte nach Jägerart ein unglaublich klingendes, haarsträubendes Jagdabenteuer. Als nun die Zechgenossen ein ungläubiges Gelächter anstimmten, da schlug er dröhnend mit der Faust auf den Tisch und schrie mit erregter Stimme: »Der Düvel schein mich halen, wenn's nicht wahr ist!« Kaum waren diese gotteslästernden Worte seinem Munde entflohen, da kam der Teufel mit einem Feuerschein und einem zischenden Geräusch ins Zimmer gefahren, packte zum Entsetzen aller Anwesenden den Dagobert ins Genick und fuhr mit seinem überlisteten Opfer geradewegs zur Hölle. Die Brücke in der Grover Dahlgrund, welche schon bald nach ihrem Entstehen die Teufelsbrücke genannt wurde, hat diesen Namen behalten bis auf den heutigen Tag. Auch andere Rodenberger Sagen hingen mit bestimmten Örtlichkeiten zusammen, wie zum Beispiel die Aue und die Pooksbeke, die von den Waterpoken, welche spukhafte Scheinwesen, Wasserzwerge mit einem dicken, unförmigen Kopf, fratzenhaftem Gesicht, langen, dünnen Armen und gelblichen Haaren waren, bewohnt wurden. Und zwar ein jeder in seiner Flussstrecke für sich allein. In der Flussstrecke zwischen Maschmühlen und dem Aueufer an der Sutewiese herrschte der sogenannte Brassenkopp, der folgendes Unheil angerichtet hatte. Die Rodenberger Schulknaben, welche sich oftmals am Aueufer der Sutewiese umhertummelten, vergnügten sich häufig damit, diesen Waterpot damit zu reizen und zu necken, dass sie mit langen Ruten auf die Wasserfläche schlugen und dabei in einem Fort herausfordernd riefen, »Brassenkopp, wo bist du? Kommst du Rut zur Christe? Einen ob de Kiste!« Auch einst an einem Sommerabend, nach eingetretener Dämmerung, trieben einige Knaben dieses Spiel. Da im besten Spiele ertönte ein markant durchdringender Schrei und urplötzlich hatte der dicht am Ufer der Aue emportauchende Waterpok mit lang ausgestreckten Armen die Beine des einen der Knaben erfasst und den heftig sträubenden mit sich in die Tiefe herabgezogen. Laut um Hilfe rufend liefen die übrigen Kinder nach Rodenberg zurück und verkündeten den schrecklichen Vorgang. Sofort machten sich eine Menge Leute auf, mit langen Hakenstangen den Grund der Aue abzusuchen. Doch alles Suchen war vergeblich. Erst am folgenden Tage konnte die am Wehr angeschwemmte Leiche des ertrunkenen Knaben geborgen werden. Ebenso glaubte man fest, dass Gespenster, Klopfgeister und Pochteufel in manchen Häusern längere oder kürzere Zeit umgingen und sich in gleich unheimlicher Weise störend bemerkbar machten. So der grauenhafte Hausspuk im hiesigen Pfarrhaus. In der Nacht des 23. Oktober 1805 nahmen diese unheimlichen Vorgänge im Pfarrhaus ihren Anfang. Gegen Mitternacht wurden die Bewohner desselben durch ein anhaltendes Gepolter unsanft aus dem Schlafe geweckt. Die beiden Mägde stürzten laut schreiend aus ihrer Schlafkammer hervor, da die Bettstellen, in welchen sie geruht, von unsichtbarer Hand geschoben, eine Rutschpartie durchs Zimmer unternahmen und Tisch und Stühle krachend durcheinander geworfen wurden. Derselbe Spektakel ging dann auch in der nebenanliegenden Gesindestübe los und alle Hausgenossen flüchteten vor Schreck erstarrt in die oberen Räume des Hauses. Die andern tags allseitig gehegte Hoffnung, dass der Spuk sich nicht wiederholen würde, sollte nicht in Erfüllung gehen. Nacht für Nacht wiederholte sich dieser Schrecken, so dass die Frau Pfarrer mit ihren Kindern das Pastorenhaus verließ und auch der Kleinknecht und die beiden Mägde nicht zu bewegen waren, weiterhin die Nächte im Pfarrhaus zu verbringen. Nur der Pastor und der Großknecht boten dem Spuk tapfer und furchtlos die Stirn. Um der rätselhaften Ruhestörung auf die Spur zu kommen, hielt der Amtmann Lang sich nächtelang mit zwei Gendarmen im Pfarrhaus auf. Aber auch hierdurch ließ der Spuk sich nicht beirren. Von den Urhebern war keine Spur aufzufinden. Dem Pastor Sander war es ein erdrückender Gedanke, dass sein Pfarrhaus überall als Spukhaus angesehen wurde. Von verschiedenen Seiten war schon der Vorschlag gemacht worden, zur Vertreibung des Spukgeistes die Hilfe einer zauberkundigen Frau in Anspruch zu nehmen, und zwar die der alten Schlingelei aus der Mühlenstraße, eine alte, unheimlich aussehende Frau mit schwarzen, stechenden Triefaugen. Die Schlingelei wurde geholt und ließ sich für eine Nacht Mutterseelen allein im Pfarrhause einschließen, um die bösen Geister auszutreiben. Wunderbarerweise blieb der erhoffte Erfolg nicht aus. Dem Pastor Sander als Verkünder des reinen Wortes Gottes war es über alle Maßen peinlich, dass die Schlingelei mit seiner Einwilligung ihre Zauberkünste in seinem Heim vorgenommen hatte. Die damals als Zauberinnen bzw. Hexen bezeichneten Frauen würden wir heute als Heilpraktikerinnen bezeichnen, so auch die nachfolgende Heilerin. Auf der Knochenburg im Hinterhaus Nummer 22 lebte zu jener Zeit ebenfalls eine weise Frau, das Krumme Nörken genannt. Ihre Kunst zeigte zwar nicht die Vielseitigkeit wie die ihrer Konkurrentin in der Mühlenstraße, sie erfreute sich aber gleich jener eines starken Zuspruchs. Mit Zaubertropfen, mit Salben und Pillen, die sie allesamt selbst zubereitete, zog sie gegen die Gebrechen der Menschheit zu Felde und gewann auf diese Weise ihren Lebensunterhalt. Von all ihren Zaubermitteln war ein Balsam, den man Nörkensalbe nannte, am begehrtesten, und es gab in Rodenberg und Umgebung wohl kaum ein Haus, in welchem diese Salbe nicht schon verwandt worden war. Die Nörken hielt die Zusammensetzung derselben ängstlich geheim. Wie man sich aber erzählte, bereitete sie dieses Wundermittel aus Kometenstaub, Balsamöl, Zaunigelblut, aus der Asche verbrannter Kröten, aus Poggenschleim und Laichwasser, ein Wasser, welches die Totenfrau zum Waschen einer Leiche benutzt hatte. Diese allerdings etwas ungewöhnlichen für die Heilkraft der Salbe, aber bürgenden Bestandteile wurden von ihr über dem Feuer gemischt, durch einen Zauberspruch noch besonders gekräftigt und der fertige Brei in kleine talergroßen Holzdosen eingebracht. Damit dem Balsam auch der göttliche Segen nicht fehlte, nahm die Nörken die gefüllten Dosen heimlich mit zur Kirche und hielt sie während des Segensspruches zwischen den gefalteten Händen. Der so zwiefach gestärkte Wunderbrei wurde als Universalmittel äußerlich bei Lähmungen, Gicht und Hautkrankheiten, besonders bei der damals so sehr verbreiteten Krätze, angewandt. Aber auch als Schutzmittel gegen Behexungen und bösen Blick bewährte derselbe seine Zauberkraft. Und da die kleinen, noch nicht getauften Kinder diesen Gefahren am meisten ausgesetzt waren, so versäumte man nicht, ihnen bald nach der Geburt Stirn und Brust kreuzweise mit der Nörkensalbe zu bestreichen. Wurde ein Kind in einem Haus geboren, aus dem während der letztverflossenen 410 Tage eine Leiche getragen war, so musste dem Kinde kurz vor der Taufe auch der Rücken mit der genannten Salbe kräftig gerieben werden. Es durfte dann, auf Anraten der Nörken, auch nicht zum Taufgang aus der Haustür hinausgetragen, sondern der Hebamme aus dem Fenster heraus zugereicht werden. Wurde dieses unterlassen, so starb das Kind innerhalb eines Jahres. Kurz nochmal zur krummen Nörke. Sie hatte einen Schwiegersohn, den Nachtwächter und Totengräber Zulauf. Zulauf stand mit dem Rufe, mit dem Knochenmann auf vertrautem Fuße zu stehen. Dieser Knochenmann unterzog sich der Mühe, ihm allemal nachts um die 12. Stunde einen nach 12 Tagen stattfindenden Todesfall anzumelden. Der damalige Rektor Krug traf den Zulauf auf dem Friedhof und befragte ihn, wer denn der Nächste sei. Der Totengräber antwortete ausweichend und wollte den Namen nicht nennen. Aber der Rektor ließ nicht locker und drückte dem Widerstrebenden einen Taler in die Hand. So stieß dieser die Worte aus: Herr Rektor, Sie Söbes sind an der Rege. Nach 5 Tagen war der Rektor tot.